Rede des Monats, Universitätsbibliothek Freiburg.
Die von der Universitätsbibliothek Freiburg als Podcast für den Monat August 2010 präsentierte Rede des Freiburger Germanisten Prof. Dr. Wolfram Mauser zum Thema Das dunkle Tier und die Seherin zu Christa Wolffs Cassandra-Fantasie wurde auf der Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg Erzählen ist Sinn geben zum Romanwerk Christa Wolffs am 8. Dezember 1984 in der Domschule am Münster zu Konstanz gehalten. Auf derselben Tagung hielt Professor Mauser auch den Vortrag »Das unlebbare Leben – Krankheit und Tod« im Werk Christa Wolffs, der im Juli 2010 als Rede des Monats veröffentlicht worden ist.
Meine Damen und Herren, über Christa Wolffs Cassandra ist sich die Kritik im Wesentlichen einig. Es gilt als ein Buch über die Zerbrechlichkeit des Friedens, genauer über Vorkrieg und die Tücke des Kriegsglücks und über die Abhängigkeit und den Anspruch der Frau, genauer über männliche Gewaltausübung zum Schaden der Frau und des Mannes. Wie sieht dies zunächst auf der Ebene des Geschehens aus? Cassandra, die Tochter des Königs Priamos von Troja, die Seherin, deren Warnrufe nicht gehört werden, spielt in der Überlieferung bei Homer und bei Aeschylus eine eher untergeordnete Rolle. Christa Wolff stellt sie in den Mittelpunkt ihrer Erzählung und gibt ihr eine neue Bedeutung. Zu bezeugen nämlich, dass es in einer Welt, die ihre eigene Existenz aufs Spiel setzt, darauf ankommt, anders zu denken, anders zu handeln und anders zu leben als die Mitmenschen. Sie fordert das Bestehende heraus mit dem Ziel, verändernd darauf einzuwirken. Die Figuren dieser Erzählung verkörpern charakteristische, ja typische Positionen. Der König Priamos, schwach als Vater und als Herrscher, die Königin Hekabe, die herrschsüchtige, ungeliebte Mutter, Cassandra hasst und bewundert sie, Achill, der Hauptheld der Ilias, gewalttätig und blutrünstig, Aeneas, einer der Helden Trojas, voll Zartsinn, wie es heißt, gepaart mit Kraft. Dann Panthos, der Oberpriester, der Cassandra ins Amt und in die Liebe einführt, und Eumelos, der Staatsfunktionär, eine erfundene Gestalt, eigentlich die Gegenfigur Cassandras. Was Christa Wolff über die Familienbeziehungen am Hof hinaus darstellt, ist die Topographie einer politischen Landschaft, in der ein Krieg nicht nur geschehen konnte, sondern mit Notwendigkeit ausbrechen musste. In der Krieg-Gewalt-Thematik setzt sich die Männergewalt-Thematik fort. Mit der politischen verbindet sich sozialethische Kritik. Die mythologischen Figuren verwandelt die Erzählerin in Träger von Gegensätzen, Widersprüchen und Konflikten, die sehr viel Aktuelles spiegeln. Es ist also eine alte Geschichte, die für die Menschen von heute in diesem Buch neu inszeniert wird. Ein politisches Buch, ein aktuelles zudem. Aber wie ist dann das Motto von Sappho zu verstehen? Ich zitiere, schon wieder schüttelt mich der gliederlösende Eros, bittersüß, unbezähmbar, ein dunkles Tier. Ohne Zweifel ist dieses Motto auf Cassandra zu beziehen, auf Cassandra, die in der Todesstunde monologisierend ihr Leben erzählt. Was sie vor allem erinnert, ist die Kampfeslust von Männern, die es drängt, sich als Helden zu erweisen. Und ist die Verrohung, die damit einhergeht. Nach den Figuren ihrer Erzählung befragt, äußerte Christa Wolff, dass sie Nebenfiguren wie die des Eumelos erfunden habe, um das Geschehen psychologisch glaubwürdiger zu machen. Dabei dachte sie wohl an die Blindheit, Gedankenlosigkeit und Zwanghaftigkeit, mit der zunächst eine Vorkriegssituation geschaffen und dann das vermeintlich Notwendige an Kriegshandlungen in die Wege geleitet wird. Aber bezieht sich Ihr Hinweis auf den fatalen psychologischen Mechanismus nur oder vor allem auf Vorkrieg und Krieg? Ist dies das Ganze? Erklärt der Zusammenhang von Vorkrieg und Krieg die Betroffenheit vieler Leser, das Gefühl, dass einem die Erzählung etwas zu sagen habe, ganz persönlich? Aber auch andere Fragen stellen sich. Achill, das Vieh, die wiederkehrende Formulierung, nicht? Was macht es für Kassandra nötig, Achill so zu stigmatisieren? Woher kommt die übergroße Intensität ihrer Emotionen über Angst und Verachtung hinaus? Ist ihr die Scheußlichkeit des Achill vielleicht doch nicht so fremd? Wehrt sie mit ihm etwa ab, was sie in sich als Bedrohung erfährt? Was ist das für eine Kassandra, die sich in der Todesstunde an so viele Träume, eigene und fremde Angstträume erinnert, die Sexualität entweder abwehrt oder auf sehr zwiespältige Weise zulässt, die nicht nur von der Besessenheit des Sehenwollens erfüllt ist, sondern auch von Schuld, Selbstverachtung, Selbstmisstrauen, ja, Selbsthass? Woran liegt es, dass dieser atemlose Monolog über ein Leben der Versagung, des Nicht-Gehört-Werdens, des Nicht-Anerkanntseins, der inneren Not, der äußeren Verfolgung und der nicht erfüllten Hoffnungen den Leser nicht in Depressionen stürzt, nicht krank macht, nicht abstößt? Ich weiß, es gibt Leser, die so reagieren und das Buch weglesen, es für weinerlich und entbehrlich halten. Aber das ist sicher nicht die große Mehrheit. Diese liest es mit Faszination. Aber woraus speist sich diese Faszination? Nur aus den aktuellen Themen Friede, Frau, Frauenfriede? Ich möchte im Folgenden zu zeigen versuchen, dass die politisch-gesellschaftliche Thematik des Buches unauflösbar verbunden ist mit der persönlich-individuellen Konflikterfahrung Kassandras. In ihr, in dieser Konflikterfahrung, liegen die Voraussetzungen dafür, dass sie gesellschaftlich-politische Widersprüche wahrnehmen und auf sie reagieren kann. Oder anders gesagt, das Problem der Gewalttätigkeit ist zunächst eines der Verletzungen und Störungen im engeren familiären Bereich. Ehe Gewalttätigkeit ein politisch wirksames Phänomen wird, wirkt sie in der Psyche des Einzelnen. Um dies zu zeigen, und man kann es gar nicht zeigen, ohne psychologisch, ja auch psychoanalytische Überlegungen mit einzubeziehen, was ich sehr vorsichtig versuchen werde, um dies also zu zeigen, greife ich eine Episode heraus, die allem Anschein nach politisch keine Funktion hat. Ich meine Kassandras Erinnerung an die Träume der Polyxena, ihrer Schwester. Zur Situation. Vieles zwischen den beiden Schwestern blieb bis zum Tod Polyxenas unerörtert und unerklärt und ungeklärt. Durch das ganze Buch geistern Fragen nach den Voraussetzungen von Kassandras Sonderstellung und nach Polyxenas Männergeschichten. War Polyxena die Geliebte des Aeneas? War sie die geheime Rivalin Kassandras? Kassandra befindet sich in einer widersprüchlichen Situation. Angesichts des eigenen Todes ätzt sie, wie es heißt, die Reue des Versäumten. Es treibt sie aber auch eine große Lust des Gestehens. Die Jahre über war Kassandra die Lieblingstochter des Königs Priamos. Polyxena aber die schönere, die reizvollere, die gewandtere, die erfolgreichere, die begehrtere, vor allem bei Männern. Das erfüllte Kassandra mit Neid und mit Eifersucht. Komplizierter noch, sie war darüber aufgebracht, dass Polyxena ihr die Vorzugsstelle, die sie einnahm, nicht neidete. Ganz im Gegenteil, Polyxena kam zu ihr und bat sie vertrauensvoll, ihre Träume zu deuten. Die Folge? Gefühle von Schuld und Selbstverachtung. Sie sind untrennbar mit der Erinnerung an die Schwester verbunden. Ich zitiere jetzt aus dem, was sie über Polyxena erinnert. Ja, ja, ja. Jetzt werde ich mit mir selbst von Polyxena sprechen, von jener Schuld, die nicht zu tilgen ist, und würde Klytämnestra mich 20-mal erschlagen. Polyxena war der letzte Name zwischen Aeneas und mir, unser letztes, vielleicht einziges Missverständnis. Die Träume Polyxenas, sie nennt sie Stimmen aus der Unratgrube Polyxenas, diese Träume Polyxenas versetzen Kassandra in höchste Erregung. Sie ist wütend darüber, dass sich Polyxena im Traum, ich zitiere, auf die erniedrigendste Art mit Andron, dem Offizier des Eumelos, vereint, den sie im Wachen hasste. Und weiter: Ich wollte es nicht wissen, wie es kam, dass meine Schwester Polyxena höchste Lust nur dann empfinden konnte, wenn sie sich bis in den Staub dem Unwürdigsten unterwarf. Und dann: Polyxena habe ich verachten müssen, weil ich mich selber nicht verachten wollte. Und der Traum: Sie, Polyxena, hat mir zu viel zugemutet, weil ihr zu viel zugemutet worden war. Um es kurz zu machen: Während sie bei Andron schlief, begann sie von König Priamos zu träumen. Das ist ihr Vater. Selten zuerst, aber stets das Gleiche, dann häufiger am Ende jede Nacht. Es war mehr, als sie ertragen konnte. In ihrer Not kam sie dann doch wieder zu mir. Der Vater tue ihr im Traum Gewalt an. Sie weinte. Niemand kann für seine Träume, aber man kann verschwiegen sein. Kassandra hält in der Erinnerung etwas fest, was nicht überliefert ist, aber psychologisch gut beobachtet erscheint. Polyxena beantwortet frühe Verletzungen als Kind und eine als Gewaltsamkeit erlebte Sexualität mit dem Wunsch, in der Wirklichkeit und im Traum, sich zu erniedrigen und zu demütigen, vor allem bei anderen, wobei sie den Schmerz ständig erneuert. Ihren Zorn über das angetane Leid und ihre Hilflosigkeit im Ertragen müssen, äußern sich unter anderem darin, dass sie den Vater als gewalttätig verletzend träumt. Doch nicht Polyxenas Konfliktstruktur ist das, was im Ganzen interessiert, sondern die Frage, was Polyxenas Traum für Kassandra bedeutet. Die Seherin und Traumdeuterin Kassandra geht auf den Inhalt von Polyxenas Inzesttraum nicht ein. Sie reagiert vielmehr darauf. Warum? Sie möchte zum einen so begehrt sein wie Polyxena und ist auf deren Erfolg bei Männern eifersüchtig. Zum anderen begegnen ihr in Polyxenas Träumen Erlebnisinhalte, die ihr vertraut sind, die sie aber für sich nicht zulassen darf. Im Erinnerungsmonolog gedenkt sie an eine Kassandra, die nicht selbst Inzestträume träumt, aber auf solche Träume mit Eifersucht, Widerwillen und Verachtung reagiert. Mit Abwehr wohl im Wesentlichen. Der Grund dafür? Polyxenas Träume, so wie sie Kassandra in Erinnerung geblieben sind, enthalten vor allem zwei Elemente: Inzest und Erniedrigung. In der Inzestvorstellung äußert sich zum einen die Problematik der geliebten und dennoch eifersüchtigen Tochter, zum anderen aber auch die Enttäuschung am Vater, das heißt die schmerzhaft widersprüchliche Erfahrung einer Adoleszenten, die die Schwäche des Vaters erkennt und sich innerlich von ihm abwendet, was nicht ohne Schuldgefühle und Bestrafungsängste geschieht. Daher auch die psychologisch verständliche Zuwendung zu einem Priester wie Panthos, in dem das ihr bekannte Vaterbild auflebt. In der Beziehung zu ihm wiederholen sich Enttäuschung und Liebesunfähigkeit. Mit den Inzestfantasien Polyxenas fühlt sich Kassandra diesem widersprüchlichen Erlebniskomplex wieder ausgesetzt. Zu diesem Erlebniskomplex gehören auch die Angst, erniedrigt zu werden. Die Erniedrigung Polyxenas enthält für Kassandra die Wiederbelebung einer Vorstellungswelt, die sie mit Polyxena auf widerspruchsvolle Weise teilt. Eifersüchtige Liebe zum Vater und Unterwerfung unter die Autorität eines schwachen Vaters. Sie enthält aber auch tiefere Richtigkeiten, die sich darüber hinaus aus der ambivalenten Beziehung zu einer gyandrischen, das heißt mit männlichen Zügen ausgestatteten Mutter ergeben. Kassandras Reflexionen, in denen sich Unterwerfung und Ich-Anspruch, Leiden und Lust verbinden, spiegeln diese komplexe Erlebnisweise ebenso wie ihre Befähigung, Klytämnestra, die besorgte und mörderische Mutter, zu verstehen und zu hassen. Die Träume Polyxenas rühren aber noch in einem anderen Sinn an den wunden Punkt in Kassandra. Es ist ein Punkt, an dem sie sehr verletzbar ist. In Polyxenas Selbsterniedrigung verbindet sich Sexualität mit Gewalttätigkeit, Andron, Inzestraum. Kassandra verbietet sich, nicht immer mit Erfolg, worin die Schwester, wie sie meint, sich auslebt, nämlich in der Sexualität. Sie ist für sie erlebnismäßig nicht nur mit Lusterregung, sondern vor allem auch mit Verletzung, Gewaltausübung und Zerstörung verbunden. Polyxenas Träume bedrohen daher Kassandra. Sie wecken Ruhendes, dem Anschein nach Bewältigtes, nur schwer zu Zähmendes, nämlich Sexualität. Und das, was an widersprüchlichen Erlebnisinhalten damit in Bewegung gerät. Kassandras Reaktion auf Polyxenas Traum, ich zitiere, ich glaube, dass ich vor Empörung zitterte. Polyxena brach zusammen. Ich pflegte sie und sorgte, dass sie schwieg. Dies war die Zeit, da ich Aeneas nicht empfangen konnte und er auch von allein nicht kam. Und weiter, in meinen Eingeweiden saß ein Tier, das fraß an mir und trieb mich um. Später fand ich seinen Namen, Panik. Indem sie das Tier mit dem Wort Panik belegt, versucht sie durch Sprache zu bannen, was in ihrem Inneren unbewältigt, unbezähmbar umgeht. Vor allem aber, hier wie sonst und schon früh im Leben, wehrt sie, was sie anficht, dadurch ab, dass sie sich auf das Amt der Priesterin besinnt. Die Bewältigungsstrategie, die sie dabei entwickelt, verfestigt sich immer mehr. Ich zitiere. Und nur im Tempelbezirk fand ich Ruhe, inbrünstig. Verlor ich mich an die Zeremonien, vervollkommnete meine Techniken als Priesterin, lehrte die jungen Priesterinnen das Sprechen im Chor, genoss die weihevolle Atmosphäre an den großen Feiertagen. Es ist ohne Zweifel eine einsichtsvolle Erkenntnis, dass Zeremonie und Ritual, das heißt formal festgelegte Tätigkeiten, helfen, Konflikte und ausgebrochene unbewusste Wünsche zu verdrängen. Das Tier in ihren Eingeweiden, das sie umtreibt, das dunkle Tier, welchen wirklichen Namen besitzt es? Hass und Zorn, Gefühle, die leicht von anderen auf sie überspringen, die sich dann gegen sie selbst richten, die eng mit Schuldgefühlen verbunden sind, aber auch mit einer nicht übersehbaren Randlust, Randbefriedigung. Was hier sichtbar wird, ist im Mythos nicht vorgegeben. Bestimmt aber Christa Wolfs Kassandra-Fantasie viel stärker, als es zunächst scheint, nämlich eine sehr widersprüchliche Erlebnisstruktur, die ich zunächst so beschreiben möchte. Hass gegen andere, der sehr leicht auf sich gekehrt als freiwilliges und gewolltes Leiden auftritt. Dazu gehören auch der Wunsch nach Beherrschen und sich unterwerfen. Ein Zugleich von Lust und Schmerz, von Stolz und Selbstverachtung, von Genugtuung und Schuldgefühl, von Aggressivität und Strafbedürfnis. Und alles dies bezieht sich vielmehr auf Gedanken und auf Fantasieinhalte als auf Getanes. Dieses Erlebnismuster, das die Empfindungen, Erfahrungen, Entscheidungen und Handlungen Kassandras weitgehend prägt, kennzeichnete schon, das zeigen ihre Erinnerungen, die früheste Kindheit. Das überrascht nicht. Die Familienkonstellation des Königshauses von Troja enthält alle Voraussetzungen für die Entstehung und Verfestigung einer solchen widersprüchlichen Erlebnisstruktur. Da steht neben dem schwachen, unsicheren, entschlussarmen, ängstlichen, abhängigen und maskenhaft erscheinenden Vater die herrschsüchtige, starke Mutter, die Gehorsam erzwingt, Auflehnung nicht duldet und dort, wo Kassandra liebende Zuneigung sucht, sie verweigert. Zitat: Hekabe, die Mutter, hat mich früh erkannt und sich nicht weiter um mich gekümmert. Dies Kind braucht mich nicht, hat sie gesagt. Dafür habe ich sie bewundert und gehasst. Priamos, der Vater, brauchte mich. Abgewiesen werden und gebraucht werden, statt liebevoller Zuwendung, das hat Folgen. Dahinter wird eine konflikthafte Konstellation erkennbar. Mit einer übermächtigen Mutter, die aufgrund ihrer Stärke die Vaterposition einnimmt, und Kassandra das Gefühl vermittelt, selbst stark und unangefochten sein zu müssen. Und mit einem schwachen und wenig entscheidungsfähigen Vater, der sie liebt und braucht und sie in den Konflikt zwischen ödipalen Wünschen, Angst und Schuld stürzt. Das stigmatisiert sie und erfüllt sie mit dem Drang, die versagte Anerkennung zu erzwingen. Sie wird zur Starken, die ihre ganze Existenz darauf setzt, anders zu sein und die ständig darauf bedacht ist, mit diesem Anderssein die ihrigen, vor allem die Mutter, die sie bewundert, zu beeindrucken. Stärke ist hier zugleich Abwehr unlösbarer Probleme. Wie wenig sich Kassandra bis zuletzt von den frühen Kränkungen freimachen kann, zeigt eine Episode am Beginn der Erzählung. Der Hass auf Klytämnestra erinnert Kassandra daran, dass ihr der, Zitat, pralle, saftige Hass von früher abhanden gekommen ist. Aber sie denkt an Achill, Zitat, wenn ich ihn ausbrennen könnte aus unseren Köpfen, ich hätte nicht umsonst gelebt. In unmittelbarem Anschluss daran und darauf bezogen fügt sie ein, die Mutter hätte mir jetzt nicht einfallen dürfen, Hekabe. Wer kann für seine Einfälle? Man spürt an dieser Stelle und an vielen anderen, wenn Hass im Spiel ist, dann fällt Kassandras Erinnerung auf ihre Mutter und auch auf die Schwester. Schuldgefühle sind die Folge. Man fragt sich, wie kann man unter solchen Umständen als Kind lernen, was sie später erträumt, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ohne verletzt zu werden, mit einem Partner sich zu vereinigen, ohne Gewaltsamkeiten befürchten zu müssen, oder genauer, gegen den eigenen Willen wünschen zu müssen, dass man gegen sich selbst und den Partner Gewaltsamkeit empfindet oder verübt. Etwas verkürzt, mit Sexualität angstfrei umzugehen. Stattdessen übt sie sich im Ertragen von Schmerz und sie wird berühmt dafür, dies zu können. Es gibt ausführliche Zitate, die das belegen. Und sie findet Wege, ihrem Verhalten einen Sinn zu geben. So deutet die sich Erinnernde den Initiationsritmus, die Entjungferung, diese Szene am Anfang, der jungen Mädchen als eine frühe Form, sie zum Objekt zu machen. Kassandra stemmt sich dagegen. Als sie dann von keinem Mann ausgewählt allein zurückbleibt, zufrieden darüber, denn Sexualität ängstigt sie, und zugleich aber verletzt und voller Scham äußert sie, die Lehre, mit zwei E, die Lehre kannte ich von klein auf. Die Lehre, das Ausgeschlossensein, die Beziehungsstörung, Das sind für sie Erfahrungen von klein auf. Von klein auf ist Lehre Ausdruck von Konflikt. Sie erlebt sie, diese Lehre, als die ihr gemäße Welt. Fortschreitend zieht sie an sich, was ihre Situation erschwert. Und doch, ihr Gefühl von Leere, ihre Erfahrung gestörter Beziehungen, die sich wiederholenden Verletzungen sind die eine Seite. Die andere, als Möglichkeit, abgeleitet aus der gleichen widersprüchlichen Erlebnisstruktur, die Kraft zu widerstehen, Distanz zu ertragen, ein Lebensmuster zu entfalten, zu dem auch gehört, dem Zerstörenden die Vision veränderter Verhältnisse entgegenzustellen. Nur so ist der Satz zu verstehen: Noch alles, was mir widerfahren ist, hat in mir seine Entsprechung gefunden. Was freilich auch bedeutet, dass die leidenschaftliche Stellungnahme gegen Gewalt und besonders gegen Gewalt der Männer auch subjektiv irrationale Motive enthält. Denn immer wieder erneuten Versuch, mit dem eigenen inneren Widerspruch draußen in der Welt fertig zu werden. Ihre Auflehnung gegen fremde Gewalt wendet sich daher zugleich gegen das eigene, unbewältigte Gewaltbedürfnis. So wiederholt sich das sie quälende, sie isolierende und sie in ihrer eigenen Vorstellung erhöhende. Was sie schmerzt, festigt zugleich ihren Willen und ihre Kraft zum Anderssein. Als Auserwählte des Apollo verweigert sie diesem sexuellen Kontakt. Die Strafe dafür, nicht gehört zu werden, nimmt sie nicht nur auf sich, sie sucht sie geradezu. Persönliche Verletzungserfahrungen führen so zu einem charakteristischen Verhaltensmuster, das heißt zu einer Generalisierung von Abwehr und Kompensation. Der Schmerz, der ihr zugefügt wird, und das Aufsuchen von Leiden erscheinen ihr als Gewehr dafür, mehr sehen zu können als andere. Und immer wiederholt sich die Formulierung: Natürlich meine Abneigung gegen die Annäherung irdischer Männer. Als Priesterin schläft sie dann doch mit dem Oberpriester Panthos, aber sie denkt dabei an Aeneas. Und ihre Reaktion? Ich aber wusste nicht, wie ich Hass und Dankbarkeit gegen ein und denselben Menschen mit mir herumtragen sollte. Die Beziehungen zu Panthos erträgt sie nur, solange sie dabei der Gedanke an Aeneas begleitet. Was ist das für eine Liebesbeziehung, die sie mit Aeneas verbindet? In der Stunde, in der Aeneas entgegen dem Geheiß von Kassandras Mutter den Pflichten des Beilagers nicht nachkommt, liebt Kassandra ihn zärtlich und hingebungsvoll. Später träumt sie von ihm und empfindet Lust, wenn er Polyxena bedroht. Die Nacht, in der sie sich wohl das einzige Mal mit ihm vereinigt, verklärt sich in ihrer Erinnerung zu einem Liebesgedicht, von Scheu und Keuschheit, auf eigentümliche Weise frei von Sexualität. Doch Trojas Seele sollte nicht in Troja sein, heißt es dann. Sie trennen sich endgültig. Einen Helden kann man nicht lieben. Deine Verwandlung in ein Standbild will ich nicht erleben. Gewiss, Aeneas ist anders als die anderen Männer. Er begehrt nicht und er verweigert nicht. Er beherrscht nicht und er unterwirft sich nicht. Aber ist es vorstellbar, dass die Beziehung zu einem Mann gelingt, in der beide zu meiden haben, was für sie mit Angst besetzt ist? Das schwankende Bild des Aeneas in ihrer Erinnerung ist Ausdruck der Widersprüche ihres Gefühls. Die Tendenz, ihre persönlichen Erfahrungen zu generalisieren, führt offenbar zu einer unüberwindbaren Ambivalenz dem Männlichen gegenüber, und zwar im Ganzen. Zu einer unauflösbaren, erlebnishaften Verbindung von Anziehung und Abwehr. Und dies ist auch Anziehung und Abwehr von Gewalt. Immer wieder also zeigen sich Elemente einer Erlebnisstruktur, die Kassandra selbst mit den Verletzungen ihrer Kindheit in Verbindung bringt. Die Gefühlseinheit von Schmerz und Lust erscheint für sie unauflösbar und unaufhebbar. Das Unbezähmbare in diesem Erlebnismuster wird geradezu zur Bedingung ihres Sehertums. Wäre es ohne einen solchen Erlebnishintergrund vorstellbar, dass ein Mensch weiterspricht, auch wenn man ihn nicht hört, ja mit innerer Genugtuung gerade dann weiterspricht, wenn man nur das hört, was dazu benutzbar ist, ihn in Ketten zu legen? Ich will Zeugin bleiben, sagt sie, auch wenn es keinen einzigen Menschen mehr geben wird, der mir mein Zeugnis abverlangt. Kassandras widersprüchliche Erlebnisstruktur ist Folge und Ausdruck widerwärtiger familiärer und sozialer Verhältnisse. Sie führt offenbar zu einer hochgradigen Beziehungsstörung und zu großem Leid. Sie stellt aber auch die unaufhebbare Voraussetzung von Charakterzügen dar, deren Sinn es ist, diesen Problemkomplex umzukehren, zu verdecken oder zu vermeiden, allem voran umzukehren. Im Rahmen solcher Gegenzüge liegen offenbar Möglichkeiten des Einzelnen, Signale zu setzen, zu versuchen, auf die Welt Einfluss zu nehmen, Anstrengungen zu machen, um bessere Verhältnisse herzustellen. Der Widerspruch ist unauflösbar, aber ist er auch wirklich fatal? Soll er als fatal angesehen werden? Ist es vorstellbar, dass Kassandra ohne die Verletzungen, die sie zu ertragen hat, ohne die Störungen, mit denen sie fertig zu werden hat, ohne die bösen Aggressionen, die sie draußen und in sich zu bekämpfen hat, also ohne Belastung und ohne Leid, die Kraft besäße und über die nötigen Impulse verfügte, Zeugin zu bleiben, wie es heißt, bleiben zu wollen? Ich trete ein Stück zurück, um zu sehen, wie sich das bisher Festgestellte in das Gesamtbild der Erzählung und in das Ganze von Christa Wolfs Werk fügt. Und ich stelle fest, die in sich widersprüchliche Kassandra ist eine Heldin von prekärer Vorbildlichkeit. Als Beispiel nicht beispielhaft, als Gestalt kein Vorbild, hieß es über Christa T. Und doch, an dieser Gestalt entwickelt die Erzählerin Überlegungen und Einsichten, die ein tieferes Verständnis der menschlichen Psyche verraten. Als Beispiel nicht beispielhaft, das gilt für Kassandra ebenso wie für Christa T. Aber welches ist nun die den Stoff organisierende Frage in der Erzählung Kassandra? Im Band Voraussetzungen notiert Christa Wolf dazu, ihre innere Geschichte, das Ringen um Autonomie. Und es steht außer Zweifel, dass damit gemeint ist, wie es in Nachdenken über Christa T. heißt, man selbst, ganz stark man selbst werden, insbesondere als Frau. Dieses Ziel kann Kassandra nicht losgelöst von der Umwelt, der Gesellschaft, der Geschichte verwirklichen. Zitat: Unstillbar, das weiß man doch, ist der Schmerz, den die eigenen einem antun. Das Ringen um Autonomie als innere Geschichte der Kassandra ist zum einen, möglicherweise aber gar nicht primär der Vorgang, der die Veränderung der Welt, der Gesellschaft zum Ziel hat. Zum anderen veranschaulicht es, was es bedeutet, unter der Last einer widersprüchlichen Psychostruktur mit eben jener Welt produktiv umzugehen, die diesen Zustand mit herbeigeführt hat, und dies besonders als Frau. Ich will die Behauptung einer Interdependenz von widersprüchlicher Erlebnisstruktur und Sehertum im Zusammenhang einer Stelle der Erzählung erläutern, die ohne die psychologischen Hinweise, die ich vorhin gegeben habe, gar nicht einzuordnen wäre. Ich meine Kassandras Bericht über den Tod des Eisakos und über den Traum, eine Kröte auszuspeien. Die Vorgeschichte. Kassandra liebt ihren Halbbruder Isakos, der nur über den gemeinsamen Vater Priamos mit ihr verwandt ist und nicht auch über dessen Frau, von der sie sagt, dass sie ihr unheimlich sei. Kassandra liebt Isakos über alles und er sie. Isakos verbindet sich mit der schönen Asterope, die im Kindbett stirbt. Aus Gram stürzt er sich ins Meer, stirbt er ihr nach. Kassandra: Und nie wollte ich, aber das dachte ich nur, ein Kind. Ich füge hinzu: Ein Kind, das diejenige tötet, die es gebären soll. In unmittelbarem Kontext dieser Stelle erinnert Kassandra: Ja, damals war es, als ich zum ersten Mal hörte, sie ist von Sinnen. Hekabe, die Mutter, die männliche Mutter, hat mit Armen, in denen Männerkraft steckte, meine zuckenden, bebenden Schultern gegen die Wand gedrückt, immer das Zucken meiner Glieder, immer die kalte, harte Wand gegen sie, Leben gegen Tod, die Kraft der Mutter gegen meine Ohnmacht, immer eine Sklavin, die meinen Kopf festhielt, und immer der braune, bittere Saft, den Parthena, die Amme, mir einflößte, immer der schwere Schlaf und die Träume. Und welcher Traum? Er wird dann erzählt. Jenes Kind der Asterope und des Isakos, das mit seiner Mutter zusammen bei der Geburt gestorben war, wuchs in mir. Als es reif war, wollte ich es nicht zur Welt bringen. Da spie ich es aus und es war eine Kröte, vor der ekelte ich mich. Das dunkle Tier in vielen Verwandlungen kehrt es wieder. Die traumatische Seite dieses Bildes wird erst offenkundig, wenn man sich die Erlebnisstruktur Kassandras und das Muster der Symptombildung bewusst macht. Der Gedanke an das Kind des geliebten Bruders und der Gedanke an die mächtige, bedrohende Mutter, sie verdichten sich im Traum zu einem Gewächs im Körper, das sie als Kröte ausspeit und von dem ihr ekelt. Was steckt in diesem Traum? Die Seherin und Priesterin verzichtete auf die Mutterschaft. Aber sie hat diesen Weg offenbar nicht des Heiligtums wegen gewählt, sondern aus tief sitzender und widersprüchlich erfahrener Angst vor der eigenen und vor fremder Sexualität. Sozusagen, was in mir ist, obwohl es mein Bewusstsein ablehnt, ist der Wunsch nach dem erregend Gewalttätigen, das sich gegen mich und gegen andere richtet. Ihre Angst des Traumes ist eine Angst vor Gewalt, vor eigener und fremder. Und als Gewaltangst ist sie übertragbar auf alle Formen von Gewalt, ja auf alle Formen des Bösen und der Gefahr, der braune, bittere Saft. Auf jede Situation, in der man herbeiführt, was einen selbst schmerzt und zerstören wird. Kassandra sagt, hervorbringen müssen, was einen vernichten wird. In den Voraussetzungen zur Erzählung Kassandra ist von einer Stadt die Rede, die sich selbst frisst, und vom Missbrauchtwerden von denen, die man am meisten liebt. Das Diktum kehrt häufig im Werk Christa Wolfs wieder, am bündigsten in kein Ort nirgends. Ich habe es vorhin zitiert. Günter Rohde sagt, was mich tötet, zu gebären. Im Kindheitsmuster ist der Gedanke sehr eng an die Familiengeschichte gebunden. Es heißt dort, den sträflichen Wunsch, die eigene Mutter zu Tode zu erschrecken, indem man schädigte, was ihr das Liebste war, sich selbst, das Kind ist gemeint. Hier zeigt sich deutlich, dass das innere Böse der Hass ist. Er entspricht der Gewalttätigkeit als dem nach außen gekehrten eigenen Bösen. Es ist offenkundig, die Voraussetzungen für den erlebnishaften Zusammenhang von getötet werden durch das, was man hervorbringt, gebärt, liegt in der widersprüchlichen Struktur des Erlebens, von der ich sprach. Die angeführten Beispiele zeigen, dass es offenbar die persönlich erfahrenen Widersprüche sind, die die Imagination bei dem Versuch steuern, den Grundwiderspruch der europäischen Kultur oder Zivilisation zu verstehen. Städte, die sich selbst fressen, Waffen, die sich gegen deren Hersteller richten. Hier wird deutlich, in welchem Ausmaß Konflikterfahrung das Wahrnehmungsvermögen schärft. Es sieht so aus, als sei für sie das Unauflösbare in der Welt nur so weit wirklich zu erfassen, erlebbar, spürbar, als es eine Entsprechung in ihr selbst, in ihren Widersprüchen besitzt. Und wieder, die widersprüchliche Erlebnisstruktur des Einzelnen, hier der Kassandra, sensibilisiert nicht nur für die Wahrnehmung von Widersprüchen in der Welt, aus ihr wachsen auch das Vermögen und die Kraft, sich dagegen zu wenden. So vollzieht sich in Kassandra ein psychischer Prozess, der von der Ablehnung der Gewalt, insbesondere männlicher Gewaltausübung, zur Befähigung führt, die Ohnmacht der Frau zu erkennen, denn das ist der erste notwendige Schritt, und zu überwinden. Und zuletzt zur Sublimierung von Verletzung und Schmerz in der Idee eines humaneren Lebens. In diesem Prozess lässt Kassandra fortschreitend die Triebwurzeln, die ihm zunächst zugrunde liegen, hinter sich zurück. Ich ziehe die Linie weiter aus. In der Erzählung Kassandra heißt es gegen Schluss, es ist das Andere, das sie, gemeint sind die anderen Menschen, zwischen ihren scharfen Unterscheidungen zerquetschen, das Dritte, das es nach ihrer Meinung überhaupt nicht gibt. Das Lächeln der Lebendige, das imstande ist, sich immer wieder aus sich selbst hervorzubringen, das Ungetrennte, Geist im Leben, Leben im Geist. Und schärfer dann, zwischen Töten und Sterben ist ein drittes Leben. Immer wieder in wandelnden Formulierungen hält Christa Wolf den Gedanken fest, anders sein und zugleich teilhaben am Ganzen. An Staat und Gesellschaft in ihren positiven Perspektiven. Es ist das, worauf es ankommt. Sie sieht darin die einzige Chance, gegen das Festgefahrene, das Gedankenlose und das fragwürdig gewordene etwas zu bewirken. Unter den gegebenen Verhältnissen sind für sie Anderssein, Abweichen, Distanz und kritisches Beharren auf Alternativen die einzig mögliche Form von Teilhabe und Beteiligung am Ganzen. Die widersprüchliche Erlebnisstruktur Kassandras ist ohne Ausweg. Aus ihr herauszutreten hieße, Zitat, gerettet und auf nichts bezogen. In ihr verharren bedeutet, Zitat, hervorbringen müssen, was einen vernichten wird, der Schrecken über den Schrecken. Ich konnte nicht aufhören, den Wahnsinn zu machen, pulsierender Schlund, der mich ausspie und ansaugte. Der unlösbare Konflikt erweist sich nicht nur im subjektiven Sinn als Störung, als etwas, das am besten kuriert werden sollte, sondern er ist vielmehr der Punkt, an dem sich die Impulse für Anstrengungen auf die gesellschaftlichen Verhältnisse einzuwirken, bilden können. Eine sehr frühe Ich-Kränkung, die sich im politisch-staatlichen Bereich wiederholt und bestätigt, legt es offenbar nahe, die subjektive Konfliktbewältigung ganz oder teilweise auf ein Wirken im politisch-staatlichen Bereich zu verschieben und dort den bestehenden Verhältnissen Idealisiertes entgegenzustellen, dessen innere Voraussetzungen aber nicht nur im politisch-staatlichen, sondern eben auch im persönlichen liegen. Die gefährliche Art des Groß- und Starksein-Wollens, das die Beschädigungen lustvoll kompensierende sehen und sprechen, ist in der mythologischen Erzählung an den stiftenden und strafenden Gott Apollo gebunden. Die Macht der Götter ist heute jedoch nicht mehr glaubwürdig. Glaubwürdig aber ist eine psychologische Motivierung, wie sie die Erzählung gibt. Sich anzupassen wäre für Cassandra aus Gründen, die mit ihren Verletzungen von früh auf zu tun haben, nicht möglich. Anders sein als die anderen aber, als die politisch-strategisch begründbare Form des beschriebenen Verhaltens, ist etwas, was der widersprüchlichen Erlebnisstruktur Cassandras in einer Welt radikalisierter Gegensätze ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit verleiht. Eine Gestalt wie sie trifft auf ein Leserpublikum, das sich in dem Versuch, Gegenkräfte zu aktivieren, ebenso wiedererkennen kann, wie in einem Gefühl von Ohnmacht und Melancholie, in der Sorge um den Frieden nicht weniger als in der Ungeduld über die anhaltende Zurücksetzung von Frauen. Ich halte inne. Statt andere Perspektiven des Werkes zu verfolgen, möchte ich auf die Frage nach der Autorin und dem Leser eingehen. Ich mache mir dabei eine Formulierung Christa Wolfs zunutze. Sie schrieb, moderne Prosa besitze eine vierte Dimension, drei fiktive Dimensionen der erfundenen Figuren und des imaginierten Raumes und eine Dimension des Autors, die sie auch subjektive Authentizität nennt. Davon war vorhin die Rede. Damit sagt sie nicht, dass sie im Werk etwas von sich selbst abbilde oder spiegeln lasse. Sie meint vielmehr die Tatsache, dass sie sich rückhaltlos dem Stoff stellt, dass sie das Spannungsvolle an ihm auf sich nehme. Mit der Bachmann nennt sie solches Schreiben, Zitat, am Starkstrom Gegenwart hängen. Auf die Frage eines Gesprächspartners, Zitat, die Wolf bohrt immer dort, wo es weh tut, auch wenn es sie selbst schmerzt, antwortet sie bestätigend, es gehe ihr immer um den wunden Punkt, darum, dass man mit bloßen Händen, und sie verbessert sich mit den geeigneten Instrumenten, diesen radioaktiven Stoff erfasst, und sie fragt, Zitat, ob man die wunden Punkte ruhen lassen solle, damit sie besser heilen, oder ob sie im Gegenteil schmerzen sollen, um in der Gesellschaft Kräfte zu mobilisieren, die dem Heilungsprozess zu Hilfe kommen. Solche Überlegungen stellt man wohl nur dann an, wenn einem der erlebnishafte Zusammenhang von Schmerz und Lust, von Verletzung und Selbstvergewisserung, von Gefährdung und Selbsterhöhung etwas sehr Vertrautes ist, wenn man erfahren hat, dass Widersprüche produktiv sein können. In dem Gespräch Kultur ist, was gelebt wird, stellt Christa Wolf unmissverständlich fest, ich zitiere, es ist meine grundlegende Lebensform, in Widersprüchen zu leben. Das wäre nichts, was ich negativ finde oder je gefunden habe. Sie gibt darüber hinaus zu erkennen, dass ihr der enge Zusammenhang von Leidensdruck und Wahrnehmungsvermögen sehr bewusst ist. Sie versucht nicht zu verbergen, dass für sie starke Konflikte, Schreibzwang und Kreativität, Zitat, aus der Reibung mit dem Problem der DDR kommen. Wir aus der DDR, sagt sie 1983 in einer Diskussion in den USA, hatten eine Vision, eine Utopie. Und aus diesem Zusammenstoß von Utopie und Wirklichkeit, da sprühen ganz schön Funken. Wenn man nicht zerstört wird, dann gibt es kreative Funken. Sie beachten den Bedingungssatz. Wenn man nicht zerstört wird, dann gibt es kreative Funken. Und sie fügt hinzu, dass sie nicht wisse, welcher Art Reibung sie in der Bundesrepublik hätte der Zufall sie 1945 dorthin geführt, zum Schreiben gebracht hätten und inwiefern sie ihr Leben in der DDR dazu prädestiniere, etwas auszudrücken, was auch in der Bundesrepublik verstanden werde. Aber die Tatsache, dass sie sich an den politisch-gesellschaftlichen Verhältnissen auch eines anderen Landes reiben würde, ist offenbar etwas, woran sie nicht zweifelt. Was Christa Wolf von sich sagt, könnte auch Cassandra geäußert haben. Ich zitiere, dass ich, indem ich mich mit meinen Fragen immer tiefer in die Wunden der Zeit hineinbohre, die auch meine Wunden sind, nicht vorhabe, aufzugeben. Andererseits ist es schwer vorstellbar, dass eine Autorin, für die es nicht etwas sehr Vertrautes ist, in Widersprüchen zu leben, eine Gestalt wie Cassandra so konzipieren könnte, wie es Christa Wolf tut. Das heißt aber nicht, dass Christa Wolf diese Cassandra ist, dass sie Eigenes in ihr abbildet. Es bedeutet vielmehr, dass sie sich aus eigener Affinität in die Erlebnisform Cassandras hineinfühlen kann. Diese geheime Einheit zwischen ihr und der Priesterin Seren, die sich vor dem Tor von Mykene die entscheidenden Phasen ihres Lebens in Erinnerung ruft, ist nicht gewollt, sondern Ausdruck einer Erlebnis- und Erwartungshaltung, etwa im Sinne von, dies erwarte ich von den Menschen und ganz besonders von den Männern. Was in den Schreibprozess einfließt, das sind aber nicht nur die Erfahrungen von Beherrschtwerden und Ohnmacht, von Leid und Zorn, nicht nur die Unwägbarkeiten, die sich aus widerspruchsvoll Ungelöstem für das eigene Leben ergeben und der Autorin gar nicht ganz bewusst sein können, sondern auch Visionen einer humaneren Welt. In einem solchen Schreiben, das sich auf Widersprüche einlässt und den Anspruch erhebt, einzugreifen, liegt, wie Brigitte Reimann es formulierte, der wirklich tiefe Grund zum Leben. Solches Schreiben führt nicht zu einer Kopie eigener Lebensumstände, sondern macht von der Fähigkeit Gebrauch, die Literatur besitzt, nämlich Erlebnisinhalte, auch widersprüchliche und unaufgelöste, radikalisiert auszufantasieren und diese Fantasieinhalte in Lebensentwürfen zu erproben, so wie das hier geschieht. Es liegt nahe, in der neueren Literatur eine Korrelation von produktionspsychologischen und rezeptionspsychologischen Faktoren zu sehen, von psychologischen Voraussetzungen beim Autor und psychologischen Voraussetzungen beim Leser. Diese Voraussetzungen bei Autor und Leser sind mit dem Werk begründet, aber sie wirken natürlich nicht immer gleich, nicht immer auf die gleiche Weise. Wir müssen aber annehmen, dass das, was den Leser aufgrund seiner spezifischen psychischen Disposition bei der Lektüre affiziert, ins Werk eingeschrieben ist, und zwar aufgrund der psychischen Disposition des Autors, aber ohne jede Mechanik natürlich und mit einer beträchtlichen Bandbreite, die auch konträre Reaktionen ermöglicht. Ein Text also, der, wie ich zu zeigen versuchte, in hohem Maße mit widersprüchlichen Erlebnisstrukturen aufgeladen ist, spricht den Leser zunächst wohl auf dieser in der Regel nicht reflektierten, nicht eingestandenen, nicht zugelassenen Ebene an, im Sinne von Zustimmung, Identifikation oder Ablehnung, Abwehr. Das Nicht-Eingestandene, zum Beispiel die Lust am Ausüben und am Erleiden von Gewalt, hat immer eine offene Flanke. Damit meine ich, die widersprüchliche Erlebnisstruktur, die das Buch emotional trägt, ist das Element, das den Leser auf einer vorwiegend emotionalen Ebene berührt. Hier spürt er im Falle gleich oder ähnlich strukturierter Erlebnisweisen eine Gemeinsamkeit mit Cassandra, obwohl er sich nicht wirklich vorstellen kann, selbst das Cassandra-Geschick zu erfüllen. Das heißt, in einer Existenzfrage zu sehen, aber nicht gehört zu werden. Die emotionale Betroffenheit angesichts einer widersprüchlichen Erlebnisstruktur macht ihn aber innerlich bereit, den Gedanken anzunehmen, dass Cassandras Weg als Dienst an Frieden und Frauenrecht zu verstehen sei, auch wenn sie beides nicht erreicht, auf schreckliche Weise verfehlt. Anders gesagt, sie macht den Leser bereit, nicht nur den Weg der Reaktionsbildung, sondern auch den der Sublimierung mit ihr zu gehen. Ich schließe mit einer Frage. Ohne die Macht des dunklen Tieres in Cassandra und in uns zu spüren, wären wir dann wohl bereit, dem langen Monolog der Seherin zu folgen? Danke Ihnen.
Professor Dr. Wolfram Mauser, geboren 1928 in Feistenau bei Salzburg, wurde 1951 nach Studien in Innsbruck sowie in Cincinnati, Nancy und Perugia in Innsbruck promoviert und habilitierte sich dort 1961 nach mehreren Auslandsaufenthalten. Seit seiner Berufung als ordentlicher Professor an die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau im Jahre 1964 hatte er hier bis zu seiner Emeritierung im Jahr 1993 einen der Lehrstühle für deutsche Literaturwissenschaft inne. Nachdem er als Gastprofessor an der University of Cincinnati sowie an der University of Michigan in Ann Arbor gelehrt hatte, lehnte er Berufungen an die New York State University 1968 und University of Cincinnati 1969 sowie an die Universität Graz 1982 ab. Seit 1992 ist er ordentliches Mitglied der Academia Scientiarum et Artium Europaea in Salzburg. Zu seinen weit gespannten Interessengebieten gehört die Erforschung der Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur Moderne, vor allem unter den Gesichtspunkten der Literaturpsychologie und Literatursoziologie, mit den Schwerpunkten Eichendorff, Hauptmann, Hoffmannsthal sowie Christa Wolff, wovon seine Publikationsliste auf den Internetseiten des Deutschen Seminars der Universität Freiburg Zeugnis ablegt. Der Text des Vortrags ist veröffentlicht unter dem Titel »Das dunkle Tier und die Seherin« zu Christa Wolffs Cassandra-Fantasie in den Freiburger Literaturpsychologischen Gesprächen 4 1985, die Seiten 139 bis 157. Er ist auch digital auf dem Freiduk-Server der Universitätsbibliothek Freiburg zugänglich.